Jetzt ist es soweit, die 100. Folge von HSV.
Meine Frau! Wow!
Wir haben es angekündigt. Wir machen wirklich erst dieses große Jubiläum rund, wenn auch ein Sieg vorangegangen ist. Und jetzt haben wir 4-1 gegen Nürnberg gewonnen. Darüber sprechen wir natürlich. Aber vorher gibt es prominente Gratulanten. Wir schauen nochmal ein bisschen zurück auf 100, sogar ein paar mehr Folgen HSV, meine Frau, mit tollen Gästen, auch mit einigen gewagten Aussagen. Ich habe mir die Mühe gemacht, habe nochmal so ein bisschen reingehört in Folgen, wo wir noch erste Liga gespielt haben, wen wir da stark gesehen haben, wie wir so die Zukunft des HSV gesehen haben. Überprüfen wir aber nochmal, was davon dann wirklich auch eingetreten ist und was nicht. Und natürlich sprechen wir dann am Ende auch über das Spiel. Los geht's mit dem Chef, der Sportvorstand Jonas Bold hat es sich nicht nehmen lassen und sendet Grüße.
Gratulation in die Runde für die 100. Folge. Ich habe gehört, ihr habt ein bisschen warten müssen, bis ihr die 100. Folge oder mit der 100. Folge online gehen könnt. Aber es gibt Insider, die sagen, die wahren Gründe sind dafür, dass erstmal das Transferfenster schließen musste, damit Bones sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Viel Spaß.
Ja, du hattest natürlich viele Spieler im Blick bei uns, ne? Darauf können wir eigentlich direkt zu sprechen kommen. Lass uns einmal sagen, was sind jetzt noch für Transfers getätigt worden? Weil ich glaube, wir haben ja sowohl abgegeben, Jonas David
an
Würzburg, ehemaliger genau. Hollerbach-Verein,
genau.
Aber Laie ohne Kaufoption, ganz wichtig, und ein Neuzugang.
Genau, von Hoffenheim. Der HSV hat auch auf Twitter geschrieben, oh la la, der HSV verpflichtet Onana. Schönes Wortspiel.
Genial, schon wieder.
Ein U19-Talent von der TSG Hoffenheim und der ist auch wirklich, der kommt im Sommer und soll auch sofort für die A-Mannschaft geplant sein.
Gato, gestern hast du schon in der HSV-Gruppe den Artikel gepostet und alles, was man da liest, den würde man blind unterschreiben, den Transfer. No-Brainer, sag ich mal. Ablösefrei, Kapitän der U19 von Hoffenheim, wo man auch weiß, da wird immer gute Arbeit geleistet. Sprich, das ist dann auch nochmal
quasi
richtig guter Mann. Und einer, auf den wir uns freuen können, soll auch direkt bei den Profis trainieren. Allerdings erst ab der kommenden Saison. Ja, gibt noch einiges an Gratulanten, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal zurück. Es ist die 100. Folge. Kai ist übrigens leider auch heute nicht da, ist bei einer Hochzeit,
ja, genau.
Kommt aber später auch noch zu Wort. Wie ging es eigentlich damals los? Vielleicht seid ihr ja erst ein bisschen später eingestiegen. Gato, erinnerst du dich an die Anfänge? Mittlerweile über 2 Jahre her.
Ja, also der ursprüngliche Anfang war ja, dass du die Idee hattest, einen Podcast zu gründen.
Ja, ich weiß noch, wir saßen auf dem Schulterblatt bei
Il Camino.
bei einigen Viren, ne?
Ja, genau. Und dann meintest du so, ey Gato, hast du eigentlich mal Bock, einen HSV-Podcast zu machen?
Und damals waren Podcasts auch noch nicht so Mainstream wie jetzt.
Ja,
wir waren ja der erste HSV-Podcast.
Ja. Und ich so, ja, du, alles cool, also ich meine, du kannst reden bis zum Radio, aber ich jetzt nicht so richtig. Du meintest, nee, komm, scheißegal, einfach Mikro in die Mitte und los geht's. Und so haben wir es dann eigentlich auch gemacht.
Bei uns, dann haben wir natürlich auch dich als Experten quasi verpflichtet, für Zahlen, für ein bisschen schwierigere Sachverhalte dich dazu geholt. Wie war so deine Entwicklung jetzt? Wie würdest du es selbst beschreiben? Wie war es für dich am Anfang und wie hat sich das jetzt entwickelt? Du hast schon so eine Mikroroutine jetzt auch gekriegt, ne? Also beschreib mal.
Es war sehr überraschend. Ich saß auch im Zug von Berlin, kam von der Arbeit und da mein Gato, ja, noch kurz eine Frage, bevor ich gleich wieder betrunken bin. Hast du Bock, beim Podcast mitzubrauchen? Wir brauchen noch so einen Zahlenfreak, der so ein bisschen Statistiken affin ist und der auch da Lust hat, ein bisschen zu stöbern. Und da meinte ich, klar, bin sofort dabei. Und aber auch dieselben Vorbehalte wie Gato gehabt, denn Radiosprech beherrschte ich bis heute nicht richtig. Und,
aber darum geht es ja auch nicht, ne? Sondern das Ziel ist ja einfach nur, über das zu reden, was wir einfach lieben und womit wir uns beschäftigen und was unseren Alltag bestimmt. Denn die Tage nach HSV-Siegen sind einfach deutlich besser als die Tage nach HSV-Niederlagen.
Definitiv.
Ja. Das ist
selbst wenn wir verlieren, geht es einem ja besser, wenn man darüber spricht und das nochmal so verarbeitet,
ja,
als wenn man quasi das einfach runterschluckt und gar nicht darüber spricht. Das ist ja schon so eine kleine Therapie einfach.
Und natürlich auch einer, der von Anfang an hier zu Wort gekommen ist, Superstar kann man eigentlich sagen, hat sich auch gemeldet.
Ja, und hier meldet sich Helm Peter in der so einen grandiosen Sieg. Wünsche euch natürlich alles Gute für die nächste 100 Sendung. Haut rein, ist Tango, Jungs. Und dann immer weiter. Und dann feiern wir demnächst oder im Mai auf dem Rathausmarkt gemeinsam und dann trinken wir mit dem schönen Buddel Eierlikör. Alles klar. Hey Peter, er ist begeistert. Alles Gute. Tschüssi, tschüss.
Hey Peter, vielen Dank. Und natürlich nach wie vor gute Regeneration und Erholung nach der OP. Aber man hört ja nur Bestes. Ihm geht's gut und er ist auch optimistisch, ja. was den Aufstieg angeht. Ja, es war echt verrückt. Ich habe so ein bisschen zurückgeschaut und dann festgestellt, wir hatten echt auch viele interessante Gäste mit dabei und in letzter Zeit dann nicht mehr so viele. Das ist eine Sache jetzt, die für die zweiten 100 Folgen wieder ein bisschen aufgebessert werden muss. Wir wollen wieder mehr Gäste haben, denn so ein Dennis Diekmeyer, ich meine, der ist natürlich auch unangefochten, also als Gast sensationell. Ich erinnere mich, mit Dana war hier, dann ist uns der PC abgestürzt nach der Folge und die sind einfach nochmal gekommen zu einem anderen Termin und haben nochmal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und Dennis Diekmeyer, wir freuen uns jedes Mal, wenn Sandhausen trifft und noch mehr, wenn Dennis beteiligt ist, jetzt schon wieder sensationelle Flanke und nur das mit dem Torerfolg hat noch nicht geklappt. Obwohl er bei uns ja schon den Mund voll genommen hatte.
Ein Jahr vor der EM auch war ich noch Außenstürmer. Mhm. Und damals hat dann.
Außenstürmer.
Ja, da hatte ich noch den Torricher.
Hast du damals ein paar gemacht?
Ja, aber wie?
Ja, das glaubt man nicht. Ich muss mal früher die Statistiken, da habe ich nur gebombt, ey. Ja.
Glauben wir immer noch nicht. Die Statistiken gibt es auch nicht. Ja. Ich habe extra nochmal geguckt. Ja, und auch, also ich meine, so einen Heribert Bruchhagen am Telefon zu haben, war schon sensationell. Der hat uns auch einfach so knallharte Aussagen auf den Tisch gelegt.
Ja, man muss sich auch immer in die Argumentation der Gegenseite hineinversetzen. Warum, wieso, weshalb? Wie gesagt, eine berechtigte Forderung zieht ja nicht gleich nach sich, dass man dem zustimmt.
Damals ging es um den Transfer von, erinnert ihr euch?
Nee. Ich habe es leider nicht gehört.
Staphylides.
Stimmt.
Wir hatten echt, wow. Wir hatten Leute, Wahnsinn. Thomas Helmer hat auch nochmal wirklich coole Anekdoten rausgehauen.
Er war der Erste.
Er war der erste prominente Gast tatsächlich. Ja, richtig. Hat über seinen Lieblingstrainer gesprochen. Hätte man vielleicht auch nicht erwartet, nicht Ottmar Hitzfeld, sondern Giovanni Trapattoni.
Mit links konnten die gar nichts. Ne?
Ah, so, da geht's um Carsten Janker und Alexander Zickler. Schöne Anekdote.
Mit links konnten die gar nichts. Ne? So, gar nichts. Ne? Und Trapattoni jedes Mal nach dem Training eine Stunde hat er denen die Bälle auf den linken Fuß geworfen. Ne? Dann haben sie darüber geschossen. Trapp immer hinterher, den Ball wieder aufgesammelt. Aber irgendwann konnten die zumindest damit einen Pass spielen und sind Nationalspieler geworden.
Das ist schon geil, solche kleinen Stories. Dazu noch Marcel Janssen als Gast gehabt. Auch nicht vergessen, Timo Horn von den Supporters mit dabei gewesen.
Lotto King Karl.
Lotto King Karl, wir haben schon spaßeshalber gesagt, mindestens genauso viel Redeanteil gehabt wie jeder von uns in 100 Folgen insgesamt. der hat auch Gas gegeben und es war einfach erfrischend, deswegen.
Der Nachwuchskoordinator damals noch, der jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei uns ist, der...
Ja. Bernhard Peters.
Bernhard Peters, genau.
Bernhard Peters, stimmt, richtig. Aber da sieht man mal, was alles passiert in 2 Jahren beim HSV, ne? Und nicht nur die Gäste waren bunt gemixt, sag ich jetzt mal, sondern auch unsere Analysen. Gato, hier komm mal... Hier kommt
jetzt bin ich gespannt.
Hier kommt mal eine Einschätzung von dir. Vor der Abstiegssaison hast du folgende Einschätzung zur sportlichen Situation gegeben. Also bevor unsere Katastrophensaison losging.
Es ist auch wie vor Saisonbeginn. Es ist bis auf Bayern, vielleicht mal Dortmund und Leipzig ist alles machbar.
vielleicht Dortmund, aber nicht hundertprozentig. Auch sehr schön, vor allem so, wenn man jetzt den aktuellen Kontext mal hat. Kai mit einer wirtschaftlichen Einschätzung zu einem aktuellen Spieler.
Mittlerweile eure Lieblingsrubrik Kais wilde These.
Oha, oha.
Auch nochmal, einfach hinten raus eine wilde These, bitte.
Oh, okay, also ich glaube, aktuell ist ja sehr kalt hier in Hamburg und viel Schnee fällt runter. Und dementsprechend glaube ich, werden sich die Zeiten bald ändern und ein warmer Geldregen ist im Anlauf. Und zwar glaube ich, dass Papadopoulos für mehr als 25 Millionen am Ende der Saison auf die Insel wechseln kann, wenn man will.
Wow, das ist wirklich wow. Und jetzt kommt ja noch nicht mal irgendwie bei
ablösefrei. Wir bieten ihn umsonst an, ja. Und zwar auf der ganzen Welt. USA, China, und er wird einfach nicht verkauft. Also das, um mal zu zeigen, ne, also was wir voraussagen, hat leider nichts mit der Realität zu tun. Aber es gibt auch Ausnahmen. Achtung, Bones, das habe ich gefunden. Und habe mir so gedacht, Respekt. Es ging um die Verpflichtung von Bernd Hollerbach. Nochmal zurückversetzen, damals Vorgänger Gisdol.
Genau.
Und wir haben alle schon auch so ein bisschen Richtung Titz geschielt damals und haben gesagt, so jetzt so ein junger, frischer, aber Heribert hat gesagt, nein, wir brauchen Robustheit und so weiter und so fort. Wir brauchen Bernd Hollerbach, eine Entscheidung, die wir ihm heute noch übel nehmen, Heribert Bruchhagen. Und Bones, du hast damals schon Folgendes geahnt.
Der Name Hollerbach fiel mir beim HSV nur ein, 197 Spiele und Rekordanzahl an gelben Karten in diesem Verein mit 87. Aber ich sehe da spielerisch in Zukunft und auch kurzfristig sowieso nicht keine baldige Weiterentwicklung.
Bums.
Wow. Ah. Wow. Lichter Moment, ja.
Also. Ja, vorweg die Geschichte schon geahnt, dass das komplett in die Hose geht. Ich habe da natürlich auch nochmal geschaut, was haben wir so zu Titz von uns gegeben. Und auch da gab es ziemlich starke Statements, sagen wir mal so. Wir hatten uns schon was vorgenommen.
Da gehe ich sogar so weit, das würde ich auch nicht akzeptieren.
Wenn Titz nicht, unabhängig wie das jetzt ausgeht, nicht in der neuen Saison Cheftrainer ist, hiermit verkünden wir es offiziell, machen wir vor der Geschäftsstelle eine Demonstration. Da kriegst du ja auch Leute zusammen. Ja,
auf jeden Fall. Wir hatten früher mal so eine Demo-Zeit, ne? Wir jedem wollten wir eine Demo erzählen.
Leider, er ist ja noch in diese neue Saison gegangen und dann nur ein paar Spieltage und wurde dann gefeuert. Aber da hätten wir spätestens demonstrieren müssen. Ja.
Wir müssen mal eine Demo machen.
Ich weiß noch nicht so richtig, wogegen. Auch gegen Hoffmann können wir.
Ja, Hoffmann raus. Ich habe Trikot wieder an Hoffmann raus heute.
Apropos Hoffmann, super Stichwort. Jetzt kommen wir mal ein bisschen schon zum aktuellen Geschehen. Hoffmann versus Beuth. Haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen. Es könnte so eine Sollbruchstelle sein, wenn es jetzt mit dem Saisonstart oder mit dem Start ins Jahr 2020 nicht so klappt. Und Kai hat dazu sich geäußert per Sprachnachricht und ich finde, das ist eigentlich sehr eine halbe Minute voller Wahrheit.
Gestern bei Sky kam es nochmal ganz klar zum Vorschein. Beuth wurde ganz direkt angesprochen auf die Konfrontation mit Hoffmann. Ja, es gibt sie, denn er konnte es gestern nicht verneinen. Aber das ist etwas ganz Normales, dass die beiden sich streiten, dass die kontroverse Meinung haben, dass die da auch mal unterschiedlich sind und unzufrieden aus dem Gespräch rausgehen. Aber wer denkt, dass das hinderlich ist, der irrt sich, denn sowas fördert auch. Man wird besser, man wird ehrgeiziger, man bekommt Ellbogen und jeder von uns weiß, dass man die in diesem Geschäft sowieso mitbringen sollte. Also diese Utopie von alle müssen sich gut verstehen, die gibt es auch in keinem anderen Verein.
Möchte ich ein bisschen widersprechen, muss ich sagen. Wenn man jetzt mal so auf die Bayern-Führungsetage blickt, wo es ja gut funktioniert, auf die Dortmunder-Führungsetage, wo es gut funktioniert, dann können die doch alle recht gut miteinander. Natürlich Hoeneß, Rummenigge auch damals immer so mit Abstrichen. Aber dass das jetzt in der jetzigen Phase schon so unterkühlt, sage ich jetzt mal, ist bedenkenswert.
Es ist schon verrückt, dass Beuth überhaupt öffentlich sagt, ja, da gibt's so ein bisschen Reibung, weil das übersetzt schon heißt, der Baum brennt.
Genau. Ja. Und Beuth ist ja auch Mann der klaren Kante und der klaren Worte. Zum Beispiel wollte er auch nicht ein Interview zusammen mit dem Nürnberg Sportmanager. Wie heißt der nochmal? Der
Paul Luca.
Sowas, ne?
Der sich übrigens entschuldigt hat noch für die Story.
Ja, bla bla. Und hat einfach gesagt, nicht mit dem Typen zusammen, weil damals hat er uns hart wegen Jatta ans Bein gepinkelt. Mach ich nicht. Das würde ja auch nicht jeder sagen. Das zeigt ja schon mal so einen Charakterzug von Beuth, dass er sehr, sehr konsequent in seinem Handeln ist und der Konfrontation auch nicht unbedingt aus dem Weg geht. Er ist eher ein Mann, der zu seinem Wort steht, so wie ich ihn einschätzen. Und er hat, glaube ich, auch seine Meinung. Und er sagt, glaube ich, so, Hoffmann, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, weil dann beginnt das Sportliche. Mhm. Und da wird eine klare Grenze gezogen. Und ich glaube, Hoffmann ist eher so, keine Grenze, sondern ich habe alles. Und Beuth ist so, nee, pass mal auf, der sportliche Bereich ist mal eine Grenze drumherum. Und da wird es in den nächsten Wochen, Monaten drum gehen.
Wo ist denn eigentlich genau das Problem? Kannst du das erklären?
Es war ja ursprünglich mal jetzt wegen des Transfers. Beuth wollte ihn haben, Hoffmann wollte ihn...
Wen jetzt?
Bosenik.
Bosenik okay, wollte ihn nicht haben. Und dann hat Hoffmann quasi gesagt, nee, also ich gucke ihn mir an, ich finde ihn nicht gut, geben wir nicht aus. Hoffmann hat den Aufsichtsrat hinter sich. Der Aufsichtsrat hat natürlich auch gesagt, so nö, ist nicht. Und solange Hoffmann natürlich den Aufsichtsrat hinter sich hat, so die in Anführungsstrichen...
Und kontrolliert, ne, wenn man so will.
Ja, genau, so die Ja-Sager, so, die eher pro Hoffmann sind, dann ist es natürlich schwierig und hat man immer zwei Leger, zumindest unterbewusst. Und ja, das, da kann es dann zu Reibereien führen. Und bei einer Spielerverpflichtung kommt es dann mal zum Vorschein und vieles kann unter den Tisch gekehrt werden, aber das war jetzt mal so ein Moment.
Also, ja, da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bevor wir jetzt zur Analyse kommen, dem 4:1-Sieg, was ja auch Spaß macht, drüber zu sprechen. Wir haben heute noch Fragen oder zu Fragen aufgefordert, ne, bei Instagram. Gato, du hast es, glaube ich, gemacht. Und ja. Kam da noch ein bisschen was rein? Geht's um die 100. Folge? Geht's ums Spiel? Erzähl mal, was sind da so für Fragen?
Ja, erstmal kam Feedback von Kalle-Seum. Die 100 Folgen haben gebockt. Vielen Dank. Auch 1887 HSV. Glückwunsch schon zur 100. Folge. Bester Podcast ever. Nur der HSV. Perfekt. Dann Kalle-Seum fragt außerdem, wen wünscht ihr euch für die Euroleague-Gruppenphase 2021 als Gegner? Richtige Frage. Richtige Frage. Gute Dankeschön.
Frage. Ja.
Irgend so ein Dönerverein, keine Ahnung.
Nee, wie, bloß nichts Lettisches oder so, weil das ist, also gerne so ein
FC Sevilla
vernünftigen mal. Namen. Nein, also ist natürlich Spaß, ne? Also, wenn wir irgendwie hier aufsteigen, ist alles wunderbar.
Ja. Julian Kortum fragt noch: Glaubt ihr, dass Bielefelds Run anhält? Und was sagt ihr zu Onana? Bielefeld.
Willst du was zu Bielefeld sagen bei uns?
Ich glaube. Der hält tatsächlich an. Die werden einen kleinen Knick kriegen. Wie
zwei Namen sind damit verbunden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Klos und Vogelsammer, die spielen die Saison ihres Lebens und hatte auch letztens, ich will jetzt nicht groß ausschweifen, aber okay.
Ja, ich muss noch ganz kurz sagen, also Dreikampf würde ich auch sagen, ja. Man muss mal sagen, wir haben Vorteil. Die Tore sind aktuell, Bielefeld hat plus 16, wir haben plus 20 und Stuttgart hat plus 9 Tore, also Tordifferenz. Und darauf wird es am Ende, könnte es ankommen.
Ich glaube nicht unbedingt, dass Bielefelds Run anhält. Also klar, die haben die beiden, die knipsen, aber wenn da mal einer wegfällt, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig wird, mit dem Druck klarzukommen. Also ich denke, wenn der HSV das Niveau hält, werden wir auch Bielefeld packen. Zum Beispiel glaube ich, heute spielen sie schon in Aue, ganz schwierig, und da gewinnen sie nicht. Also deswegen glaube ich, da wird schon der erste Stolperstein sein. Aber wir gucken eh nicht auf Bielefeld, wenn wir wirklich, ich sag mal jetzt von den letzten 16 Spielen, 10 gewinnen, vielleicht noch 3 unentschieden, dann sind wir da, wundervoll im Rennen. Und zu Onana, ich finde, das ist ein typischer, kann man jetzt schon fast sagen, man erkennt ja in der Handschrift, Bolt-Transfer, auch mit Weitblick. Er macht ja beides, so dieses aktuelle, Stichwort Poyampalo, und gleichzeitig schon ein bisschen aufbauen für die Zukunft. Muss man auch den Mutzel, glaube ich, mit reinnehmen, der den Transfer ja auch eingetütet hat, dann auch gezeigt wurde vom HSV beim Bild, wie er mit ihm einschlägt. Ich glaube, da wollten sie ihm auch so ein bisschen die Credits für geben. Das ist schon eine gute Besetzung da im Moment.
Humark fragt, wer war der beste Spieler gegen Nürnberg?
Da habe ich eine ganz klare Meinung, Duziak.
Finde ich auch.
Er kämpft den Ball vom 1-0 sensationell. Also das zeigt so den Biss, holt den Elber raus mit so einer geilen Bewegung. Also beides so, einmal diese Kampfgeschichte und einmal dieses Elegante in den ersten beiden Toren als Schlüsselszene vereint, und hat's richtig, richtig stark gemacht.
Für mich Duziak und Kittel. Also Kittel hat der Rüffel gegen nach Lübeck wohl gut getan. Der hat sich stark verbessert gezeigt. Gestern auf links, fand ich.
Ja.
Gato auch bei Duziak, okay.
Ich bin bei Duziak. Duziak vor allen Dingen Spieler, der sich Monat für Monat immer noch verbessert, und man fragt sich langsam, wann endet es mal? Vielleicht endet es ja bei der Nationalmannschaft. dann fragt noch 1887 HSV, eure Meinung, wird Schaub der nächste Van der Vaart?
Ja, also er wurde auch auf der Pressekonferenz, die ich mir auch nochmal angeguckt habe, explizit gelobt. Übrigens auch Jordan Bayer. Und ich habe jetzt diese absolute Genialität noch nicht gesehen, aber mein Gott, was wollen wir jetzt erwarten? Also genau. Um es klar zu beantworten, ich glaube nicht, er wird der nächste Van der Vaart. Also diese Klasse hat er, glaube ich, nicht. Aber er ist ein guter Typ, bringt die Mannschaft weiter, und war eine super Neuverpflichtung.
Ja, fand ich auch körperlich sehr stabil, quillig, robust und spritzig.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Also wir haben dann Mikave noch. Wenn alle 100% fit wären, wie würdet ihr aufstellen? Können wir natürlich auch zum Schluss gleich machen, aber oder kurz abhaken, hatten einfach wie gegen Nürnberg.
Können wir tatsächlich jetzt schon mal machen, finde ich. Ich würde auch sagen, wenn alle fit sind, gibt es gar keinen Grund, irgendwas zu verändern.
Also auch Schaub vor Hand zum Beispiel.
Definitiv.
Und Poyampalo auch erstmal draußen.
Ja, also ich finde, es gibt keinen Grund, was zu verändern. Ja. Muss man natürlich immer abwarten, wie es da mit der Fitness aussieht. Aber ansonsten wird auch nichts kommen.
Ja, finde ich gut.
Wollen wir mal über Nürnberg sprechen? Ne? Jetzt haben wir es ja ein bisschen eingeleitet schon. Also das 1-0 Ballgewinn Duziak überhaupt, davor waren ja auch schon ein paar Chancen, ne? Das war einfach ein richtig guter Start. Ja. Hätte man schon treffen können, aber sie sind eben dran geblieben und haben sich dann belohnt. Ballgewinn Duziak, dann schickt der Kittel, der Jatta sieht, auch der mit einem Mega-Sprint und einer super Leistung. Also genau da angeknüpft, wo er aufgehört hat. Macht den dann gut rein. Das 2-0 der Elfer auch geht in Ordnung. Fand ich ganz wichtig, dass Hinterseher den macht.
Ja.
Haben wir bei der Verpflichtung damals auch übrigens gesagt, dafür ist er halt auch geil. Du hast einen super sicheren Elferschützen. Wie er den verlädt, so geht's. Und dann frage ich gleich hinterher. Ich habe mich gestern aufgeregt, als Kittel dann da beim zweiten Elfer stand. Hinterseher habe ich jetzt in der Zusammenfassung gesehen, war der erste Gratulant. Sprich, das war dann wahrscheinlich irgendwie abgesprochen, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht so diese Mentalität haben, ja, wir teilen die auf und sind ja keine Geschenke, die zu verteilen sind, sondern wer die besten Elfer schießt, der soll jeden Elfer bitte schießen, ja, meiner Meinung nach.
Ich glaube, die Idee war bei denen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier mehr oder weniger zwei geile Chancen mit dem Elfmeter, die man ja hat. Dann versuchen wir den Leuten, die die letzten Wochen ein bisschen im kleinen Tal waren, durch ein Torerlebnis vielleicht ein bisschen Aufschub zu geben. Ja,
das ist doch genau das Falsche. Also Hinterseher als erster Schütze.
Ja, genau.
Ja, ich glaube allerdings, um da kurz einzuhaken, glaube ich, ist was anderes, denn Hinterseher hat den ersten Elfer reingemacht und beim zweiten, wenn er nochmal schießt, ist es, also fangen ja die Psychospielchen an, ne? Er hat eben unten links geschossen, schießt sich jetzt nochmal unten links, meine starke Ecke ist eigentlich unten rechts und kann helfen, wenn der Torwart auch irgendwie nervös ist, aber meistens ist der Schütze, würde ich dann gefühlt sagen, noch ein bisschen nervöser und ist sich dann unsicher und wenn ein Frischer reinkommt, der ebenwürdig ist, sage ich jetzt mal, dann macht er einfach zack rein und fertig ist.
Ja, finde ich, ist eine legitime Argumentation. Ich hätte so gedacht, wir brauchen Hinterseher halt. Wir brauchen in der Rückrunde echt Tore von Hinterseher, meiner Meinung nach. Deswegen wäre es, glaube ich, für die Birne geil gewesen, wenn er jetzt mal einen Doppelpack geschnürt hätte. So. Aber klar, Kittel hat die Eier, macht natürlich den Chip. Ja,
kleiner Fact zu Viertel. Kittel hat 10 Tore jetzt und hat die dritte Saison hintereinander, wo er 10 Tore geschossen hat. Das hat, glaube ich, nur Vogelsammer, wenn ich meine, auch in der zweiten Liga.
Ja. Erfüllt komplett die Erwartungen. Ja, also, und jubelt in eure Richtung.
Ja.
Aber ihr wart nicht gemeint.
Nee, er hat ihm so ein Herz gemacht. Ich auch so, ja, zurück ein Herz gemacht. Yeah! Aber es war gefühlt 30 Meter weiter links. Irgendwie, keine Ahnung, seine Freundin oder was weiß ich.
Wollen wir nicht verschweigen, es gab so eine kurze Phase, wo Nürnberg dann wieder ein bisschen aufkam, eingeladen von Leibold, erster Fehler der Saison, nicht ganz gelungene Aktion, wahrscheinlich war da auch irgendjemand anders schuld, aber da habe ich schon wieder gedacht, das kann doch nicht sein, das riecht jetzt schon wieder nach so einem unnötigen Punktverlust.
Das Tor kam aus dem Nichts, wirklich fand ich aus dem gar nichts und dann Anpfiff und ich dachte jetzt, okay, jetzt kommt Nürnberg und Brust raus und Körpersprache und weiter geht's. Und die waren so schlecht, da war keine Reaktion zu erkennen, da war kein Aufbau, keine Kommunikation auf dem Platz zu erkennen. Dann steht Keller draußen und das ist auch, wo du denkst, so irgendwie da 3 Tage Nieselregen gehabt.
Ich wollte auch mal ganz da einhaken, also Nürnberg unterirdisch sagst du, ne? Aber ich wollte mal einhaken. Lass uns echt jeden Tag, auch bevor wir zur Arbeit gehen, alle mal 3 Kreuze machen, dass wir Dieter Hecking auf der Bank haben in der zweiten Liga. Als vermeintliches Top-Team. Denn du kannst halt auch Jens Keller auf der Bank haben. Ich habe mit einem Kumpel geschrieben, der Nürnberg-Fan ist und haben darüber gesprochen. Ich meine, es gibt halt nicht so viele Leute, die eine A-Lizenz haben. Das heißt, es gibt so einen beschränkten Markt und irgendwann bist du so scheiße als Verein, dass du auf solche Leute zurückgreifen musst. Und da muss man echt sagen, was wir manchmal über Dieter gesagt haben, war respektlos.
Ja.
Danke, dass du da bist, Dieter.
Ja, danke, Dieter.
Ich sehe es nicht ganz so wie Gato. Ich stimme ihm zu, wenn er sagt, Nürnberg war scheiße, auch nach Wiederanpfiff und dem 2-1. Aber es war so wieder die Phase, dass diesmal wieder der HSV dazu mehr beigetragen hat, dass Nürnberg zumindest ein bisschen aufkam, weil es kam langsam wieder die Behäbigkeit rein, dass man wieder nicht sauber reinkam in die zweite Halbzeit, keine sauberen Pässe gespielt hat und die Angriffe auch nicht sauber aufgebaut hat. Und dann geht so ein Distanzschuss, der wirklich mal unten ins Eck war, rein.
Kann übrigens Heuer Fernandes haben.
Ja, genau.
Fand ich.
Gestern, wo Heuer Fernandes sagst, habe ich mit Flame drüber diskutiert. Irgendwie zu Fernandes hat man hat man kein so richtiges Verhältnis, ne? Irgendwie, er ist nicht so ein HSV-Spieler, er ist so, er ist Heuer Fernandes, der ist im Tor, aber ich habe noch irgendwie nicht ein Wort von ihm gehört. Irgendwie, man redet über ihn, aber irgendwie ist er nicht so. Ja, er ist halt
für 90 Minuten ist er da, ne?
Also man kann das ja auch.
Er ist nicht schlecht.
Es ist okay, dass du es einforderst, sag ich jetzt mal, aber du kannst es ja auch dir holen, wenn du einen Eindruck von ihm haben willst. Er hat zum Beispiel jetzt bei HSV TV auch ein bisschen was gemacht im Trainingslager, so zu seiner Verteidigung. Ne? Ja, also ja, klar, hat sich da ein bisschen eingebracht. Also wenn man da wirklich Interesse dran hat, kann man das schon machen. Ich weiß aber, was du meinst. Es ist irgendwie, man tut sich noch schwer zu sagen, das ist jetzt auf Jahre unsere Nummer 1.
Zum Beispiel zu Pollersbeck hat man so eine emotionale Bindung, ne? Wie auch immer sie sein mag. Und zu Fernandes habe ich so keine emotionale Bindung.
Ja, aber der,
also, ist auch nicht negativ, aber es ist irgendwie,
der hatte
so
halt auch schon echt ein paar geile Paraden, ja, hatte voll, so ein paar haltbare Bälle, aber jetzt auch keinen super Patzer dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Also,
solide.
Vielleicht sind wir da auch undankbar. Ich glaube schon, dass er zum oberen, nicht nur Viertel, sondern wahrscheinlich sogar zum oberen Achtel.
Das heißt Martenia im Vorjahr, ne? Also,
auch wieder.
Ja, übrigens, schöner Sidefact, Martenia ist in den letzten 4 Jahren bei jedem Verein, bei dem er war, sofort abgestiegen. Also,
Nürnberg. Nürnberg hat eine 3,6er Quote bei Tipico, dass sie absteigen. In meinen Augen muss es 2,8 sein nach gestern. Die sind wirklich grausam. Grausam. Ich weiß auch nicht, wie das besser werden
jetzt
soll.
Jetzt gegen Sandhausen, wo zum Beispiel auch Sandhausen klarer Favorit
genau,
ist.
Ja, genau.
Die wieder auswärts gewonnen haben. Okay. Also Sandhausen mittlerweile ganz arger Aspirant auf Platz 3.
Für mich gehört Dennis Diekmeyer auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sogar. Und sagen, was er an Flanken schlägt, ist unfassbar.
Das meinst du vor allem gar nicht so unernst, ne?
Ja.
Also wenn du einen kopfballstarken Stürmer drin hast. Also bei Bielefeld zum Beispiel würde er auch Assists machen bis zum Get-No.
Ja.
Denn das ist wirklich unglaublich, was der da spielt. Aber es ist, das ist der Wohlfühlfaktor. Die haben gebaut da, die leben Sandhausen, die Kinder sind immer auf der Tribüne, sitzen da zweite Reihe, alle kennen alle. Also ich habe mittlerweile durch Dennis echt großen Respekt vor Sandhausen.
Wäre 10 Jahre jünger, nee, älter, dann hätte er, oder 15, hätte er wahrscheinlich noch mit Klose zusammengespielt und der hätte mich alle Flanken eingenickt und das wäre schön so eine Kombo gewesen, der Nazio.
War es einfach schön. Das ist einer der wenigen, die gehen und immer HSVer bleiben.
Absolut.
Können wir ihm auch nochmal schreiben.
Er freut sich auch noch für den HSV immer, ne?
Ja, genau.
Auf sozialen Medien.
Meldet sich auch, kommentiert auch manchmal mit beim Podcast. Das ist schon immer echt, echt erfrischend. So, und eine Sache habe ich jetzt eben gerade noch gesehen. Das 4-1, Gideon Jung macht eine Bude.
Ja.
Hat sich auch ganz gut eingefügt, fand ich. Spielt sich dann auch leichter mit dem 3-1, wenn du eingewechselt wirst. Macht dann auch das Tor, macht den Volley, drückt den gut, so technisch anspruchsvolles Tor. Kleines Aber, Kittel vorher bei diesem Mittelfeld, bei dieser Mittelfeld-Balleroberung mit der Hand.
Genau.
Hatte ich gestern gar nicht wahrgenommen.
Im Spiel auch nicht, aber als die Kamera dann draufgehalten
hat. Also eigentlich irreguläres Tor tatsächlich.
Und Sky hat sich auch einen kleinen Ausrutscher erlaubt, als in das Tor fiel. Kam der Flankenball und der Sky-Reporter und da ist der Doppelpack für Jatta. Dann kommt Jung und Groß, doch nicht.
Aber es ist, ehrlich, das ist unprofessionell.
Ja.
Also ich weiß auch noch, Fritz von Thurn und Taxis damals, da hieß jeder Spieler Drogba. Und aber dann musst du dir angewöhnen, auf die Nummer zu gucken, die stehen noch auf der Hose.
Ja.
Gut, und noch einen Mann müssen wir erwähnen, Rick.
Rick, ja, ey Rick, also nicht zur Leistung, was war das für eine gelbe Karte, die er am Anfang kassiert hat? Ich war fassungslos, der hat ihn einfach nur weggeschubst und dafür gibt es mittlerweile Gelb. Die in der Premier League lachen sich tot über den deutschen Fußball, also man darf nicht mal einfach so wegstoßen, wie kann er das pfeifen? Und das war, sprechen wir über seine Leistung.
Hat aber auch dann wirklich Einfluss auf die Leistung, weil er hatte nur 24% seiner Zweikämpfe gewonnen im Verlauf des Spiels. Als Innenverteidiger ist das ein miserabler Wert.
Schlechter als ich es wahrgenommen habe.
Ja,
okay.
24% nur. Und das kann wirklich sein, dass durch diese frühe gelbe Karte er sehr gehemmt oder den einen Schritt weniger in diese Zweikämpfe gegangen ist. Ne?
Ich muss aber sagen, dass Letscher, der ja gesetzt war, wie auch immer er jetzt da sich rangearbeitet hat, so muss man es ja nennen, der hat es auch einfach richtig gut gemacht.
Ja, der hat top ausgeglichen.
Ganz viele
70% seiner Zweikämpfe, da hat nämlich das rausgeholt.
Auch so wichtige Dinger.
Genau.
Also beeindruckender Typ und völlig zu Recht da mit am Start. Rick hatte die Kapitänsbinde. Das ist vielleicht noch eine, wenn wir über die Aufstellung sprechen, dann in Bochum am Montagabend. Könnte sein, dass Everton dann reinrückt. Oder sagt Dieter,
also
die beiden fliegenden Holländer.
Also die hat jetzt gehalten, die Innenverteidigung, auch wenn sie nicht gefordert worden ist gegen den Vorletzten.
Von der Kommunikation glaube ich auch besser, wenn du zwei Holländer da wirklich in der IV hast, die dann da mit Kurzbefehlen besser arbeiten können, als wenn du dann, obwohl die sind ja alle gleich, die Kurzbefehle in den meisten Fällen und in
der da sagst du
ja, aber ich habe gehört, Everton soll eher ein bisschen still sein auf dem Platz. Das heißt, wird eigentlich mehr aufgefordert, Kommandos zu geben, wenn der Abwehrchef ist oder vermeintlicher Chef in der Innenverteidigung. Und das gefällt den HSV-Trainer noch nicht so gut.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass Dieter viel, wenn er so über einzelne Spieler spricht, sagt, ja, hat gut gespielt, gute Ballbehandlung, gute Kommunikation, fällt ganz häufig bei Dieter das Attribut, also da scheint er auch Wert drauf zu legen. Apropos Hacking, gut, dass wir gewonnen haben, denn hätte der HSV nicht gewonnen, hätten wir jetzt drüber gesprochen, dass Dieter sich als Nationaltrainer ins Spiel gebracht hat. Also da, ich meine, bei Sportbuzzer, also ein völlig ernst gemeintes Statement, wenn ich irgendwann oder als der richtige Mann betrachtet werde und Jogi Löw irgendwie in 3 Jahren sagt, ich mach's nicht mehr, warum nicht, ist das Zitat.
Ja, aber das, ich weiß nicht, woher es stammt, aber jetzt im Podcast hat das ja auch schon mal so ähnlich gesagt, da wurde er speziell darauf gefragt und ich finde immer, was soll man darauf sagen, so, ich schließe es kategorisch aus, also kann es ja auch nicht sagen und irgendwie ist es so, ja, aktuell noch nicht, aber in Zukunft, ja, es kann sich in Zukunft, kann sich das 83 Millionen vorstellen, irgendwie Bundestrainer zu sein und dementsprechend finde ich es in Ordnung, wenn man es halt einfach so sagt, wie es dann halt auch ist, aber es kann sich auch, jeder kann sich das vorstellen.
Hast du eigentlich recht. Eigentlich wollte ich sagen, ja, aber man kann auch sagen, ich bin jetzt Trainer vom HSV und man kann nicht so weit planen oder wie Klopp das halt auch seit Jahren macht. Ne? Es gibt ja Wege, wie du darauf antworten kannst. Auf der anderen Seite hast du recht, wenn das sein Traum ist.
Für die Krönung, ne?
Ja, also keine Ahnung, warum soll zum Beispiel ich jetzt nicht sagen, ja, wie geil wäre es, irgendwann mal die Sportschau zu moderieren. Ich sage jetzt auch nicht, es ist mein absoluter Lebenstraum, hier abends bei Radio Hamburg zu sitzen.
Ja, absolut.
Ja, aber es ist ja, man kann ja dann ehrlich sein und wir fordern ja mehr Ehrlichkeit im Fußball und fertig. Ja, also dann würde ich sagen, schöne 100. Folge. Ich muss mir noch ein bisschen Stimme aufbewahren, weil ich jetzt noch 4 Stunden brabbeln muss am Freitagabend. Und ja, so kann es weitergehen, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Noch ein Wett-Desaster gestern. Leider wir haben gestern auf Duziak getippt. 9er Quote, dass er trifft und das Tor gewinnt. Leider nicht aufgegangen, aber dafür sage ich euch, tippt immer Ecke zwischen 0. Minute und 7,59 ist gestern wieder aufgegangen. Quote 1,8 ist wirklich todsicher, besonders wenn Jatta spielt. Es passiert immer.
Oh, da habe ich noch eine Frage. Da hat Schauberg gestern zum ersten Mal die Ecken geschlagen. Die fand ich viel erfrischender als die gechippten Dinger, die vorher von Kittel und den anderen Jungs da reingeschlagen wurden auf dem kurzen Pfosten. Also das von Schaub fand ich deutlich verbessert.
Hast du recht. Ich fand, es lag eher an der Qualität der Abnehmer, dass das nicht gefährlicher wurde. Ne? Genau. Aber ist was dran. Also an allen Fronten geht es aufwärts. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal zeigen, weil ich sag mal so, Bielefeld und Stuttgart werden nicht beide auswärts gewinnen, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz steil. Und jetzt ist die Chance, sich abzusetzen.
Genau.
Und
es wäre auch geil, weil wir am 33. Spieltag so einen Trip nach Heidenheim haben.
Ja.
Und
8. Mai ist es, glaube ich.
Ja, oder 9.
Ja, der 10.
Ja, und wenn wir da dann schon aufgestiegen sind oder da aufsteigen, wäre das natürlich der geilste Trip aller Zeiten.
Könnte sein, dass es da vielleicht sogar einen On-the-Road-Podcast gibt.
Ja. Samstag mit der Bahn nach Heidelberg, sich völlig umpieken.
Also es ist alles schon gebucht, also wir machen es tatsächlich.
Ja. Dann nach Heidelberg losschießen, 3 Stunden schlafen und dann morgens nach Heidenheim das Spiel gucken. Der Plan ist dann zurückzufliegen bei noch nicht Aufstieg und wenn wir aufsteigen, ist alles möglich. Dann wird auch wieder getrunken.
Im Hotel Sudpfanne. Wird genächtigt.
Ja. Vielen Dank. Falls ihr auch dafür da seid. Ne? Also,
danke bei uns.
Kommt vorbei. Also dann freuen wir uns auf einen Podcast am Dienstag nach dem Spiel, würde ich sagen. Und bis dahin, haut rein. Schön, dass ihr die ersten 100 Folgen gehört habt. Auf die nächsten 100. Tschüss.
Ciao, ciao. Jonas V. Europa.